Danke, Andi. Ja, wir sind schon ziemlich weit im Römerbrief. Wir sind schon im Kapitel 15 angelangt und eigentlich ist der Inhalt des Briefes ist schon eigentlich fast vorbei. Paulus begründet hier, warum er eigentlich den Brief geschrieben hat. Ich möchte diesen Text heute in unsere Mitte stellen. Es ist zum Teil ein längerer Text. Es beginnt Kapitel 15, Vers 14. Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis. Und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Wir sehen, Paulus hat großes Vertrauen in diese Gemeinde in Rom. Ja, ihr seid selber groß genug. Ihr seid selber, ihr wisst selber genug. Ihr braucht das eigentlich nicht unbedingt, was ich euch da weitergegeben habe. Warum vertraut er ihnen? Weil er eben auch Gott vertraut. Weil er, ja, weiß, sie sind gut aufgehoben. Menschen, die Jesus kennen, Menschen, die den Heiligen Geist haben die wichtigsten Voraussetzungen. Und das stimmt schon mal. Bei Jesus sehen wir das ähnlich. In Johannes 16 lesen wir, wo er sagt, Vers 12, ich habe noch euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und da könnt ihr jetzt resignieren und sagen, ich habe denen nicht alles sagen können. Jetzt wissen die nicht alles. Haben die das voll im Griff? Haben die jetzt wirklich diese Ausbildung bestanden und können die jetzt bestehen, wenn sie nachher ohne mich auskommen müssen? Aber dann sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Dieses Vertrauen, dass Jesus schaut schon, er trägt seine Kinder durch, er schaut, dass sie nicht vom Weg abkommen, er schaut, dass es ihnen gut geht. Dieses große Vertrauen, das beeindruckt mich hier auch von Paulus. Natürlich, es gab damals viele Kämpfe, auch viele Irrlehren. Das steht ja auch in den Briefen drin. Und dennoch hier dieses Vertrauen. Ihr werdet nicht so schnell untergehen, auch ohne mich. Ja, Paulus hat ja, er war ja selber nicht in Rom. Bisher sind sie auch ohne ihn ausgekommen. Und es ist auch gut so. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt auch in meine Position schaue, es ist ganz wichtig, dieses Bewusstsein, ja, mit mir steht und fällt da nicht alles. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Chur war, nach 7 Jahren hatte ich einen dreimonatigen Urlaub. So nach 10 Jahren gibt es das manchmal, so einen Bildungsurlaub. Und ich hatte den ziemlich nötig damals. Und ich habe das ziemlich kurzfristig eingefädelt. Und wir gingen einfach 3 Monate weg und die Gemeinde lief einfach weiter. Das ist gut. Das ist gut. Es läuft auch ohne uns. Das ist eben wichtig. Und dennoch gibt es Menschen, die eine Berufung haben. Das sehen wir auch bei Paulus hier. Er schreibt, wenn ich euch trotzdem geschrieben habe und teilweise sogar recht kühn, das ist übrigens neue Genfer Übersetzung, die gefällt mir. Sie ist nahe am Urtext, aber doch sehr, sehr lebhaft. Dann deshalb, weil ich euch einige Dinge in Erinnerung rufen wollte. Gott hat mich ja in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Jesu Christi unter den nichtjüdischen Völkern zu sein, indem ich ihnen das Evangelium Gottes bekannt mache. Erfülle ich gewissermaßen einen priesterlichen Auftrag, denn sie sollen eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, eine Opfergabe, die durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Ja, der Apostel Paulus, er weiß, was er wert ist, er weiß um seine Berufung, das, was er anvertraut bekommen hat, was er kann. Wenn wir etwas auf die Geschichte des Paulus schauen, er hieß ja Saulus. Paulus ist ja der griechische Name, er hieß ursprünglich Saulus. Ja, diese bewegte Geschichte. Wir lesen in der Apostelgeschichte, von Gamaliel an zwei Stellen. Und Paulus beschreibt das in Kapitel 22, dass er bei diesem Gamaliel studiert hat. Das war ein sehr weiser, alter Mann, der ein Gelehrter war, ein Pharisäer, einer der ganz strengen Richtung im jüdischen Glauben, aber ein weiser Mann. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, dass er einen sehr weisen Rat weitergegeben hat an die Leute. Es ging da um die neue christliche, also die Gemeinde Jesu, und er sagte, wenn das von Gott ist, dann könnt ihr es nicht aufhalten, und wenn nicht, dann wird es von selbst aufhören. Bekämpft die nicht, lasst die einfach machen. Das war der Rat des Gamaliel. Und zu diesen Füßen ist Paulus gesessen, hat da studiert, und er hat sehr viel studiert. Er beschreibt das ja in verschiedenen Briefen auch, wie er eifrig war, in der strengsten Richtung alles gemacht hat. Er hat alle anderen Studenten übertroffen. Er war so richtig ein Vorzeigestudent, ein Musterschüler. Und jetzt ist er aus der Schule raus. Ein richtiger Rabbiner, ein Pharisäer, voll im Saft. Super ausgebildet und super eingebildet. Er weiß, was er will. Er ist überzeugt, er dient jetzt Gott. Und jetzt bekämpft er diese neue Sekte, die da aufkommt, die da behauptet, dieser Jesus sei auferstanden und er lebt, und die sich für ihn völlig hingeben. Und er bekämpft die bis aufs Blut, bis ins Ausland. Sogar nach Damaskus geht er, um diese Christen dort zu neutralisieren, zu verhaften. Also ein richtig fanatischer Kampf. Das ist einer, der kennt keine Minderwertigkeitskomplexe. Der ist so überzeugt. Ich komme jetzt und Gott steht hinter mir. Ja, und dann wisst ihr um diese Geschichte. Als er vor Damaskus war auf seinem Ross, da kam ein helles Licht und eine Stimme vom Himmel: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und es haut ihn wirklich vom hohen Ross runter. Er fällt auf die Erde. Und bis jetzt war er geblendet vom Eifer, jetzt wird er geblendet vom göttlichen Licht. Bis jetzt war er blind für Jesus, innerlich blind, geistlich, jetzt wird er körperlich blind für 3 Tage, sieht er gar nichts mehr. Der Führer muss sich führen lassen, der Selbstüberzeugte muss fragen: Herr, was soll ich tun? Der Tonangeber muss still warten, bis jemand kommt und für ihn betet, der Hananias, der für ihn betet, dass ihm die Augen wieder geöffnet werden, die physischen Augen, die inneren Augen sind da schon offen gewesen, und betet, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und das war der absolute Zerbruch. Von Paulus lesen wir in 1. Korinther 15, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ja, das war der unheimliche Schuss vor den Bug. Das hat offenbar dieser junge Fanatiker gebraucht, einen richtigen Schuss vor den Bug. Du dienst nicht Gott, du bist ein Feind. Und das hat ihn wirklich bis ins Mark erschüttert. Ich bin's nicht wert. Bei Paulus ist vieles zerbrochen. All der Fanatismus, all diese Selbstüberzeugtheit, das ist völlig zerbrochen, kaputt gegangen. Was ist nicht zerbrochen? Die Persönlichkeit, die Gott wunderbar geschaffen hat, die ist nicht zerbrochen. Und das ist das Geheimnis. Wenn Gott einen Menschen in einen Zerbruch führt, dann zerbricht nicht der Mensch. Dann zerbricht nur das, was sowieso nicht schade ist. Dieser blöde Stolz, diese Arroganz, diese Einbildung. Das sehen wir auch bei anderen Figuren in der Bibel. Petrus zum Beispiel, als er Jesus verleugnete. Nicht die Person ist kaputt gegangen an diesem Versagen. Sondern was kaputt gegangen ist, musste kaputt gehen. Das ist, wenn Gott uns in die Schule nimmt, wenn er uns manchmal einen Schuss vor den Bug schickt, dann macht er etwas von unserer sturen Birne kaputt, aber nicht unsere Persönlichkeit. Und das kann sein Weg sein. Wir sehen, wenn wir weiterlesen, er schreibt dann: aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und hier sehen wir, das ist kein Komplexhaufen, sondern der ist einfach am richtigen Ort zerbrochen. Aber die anderen Bereiche, die gut sind, die stehen noch auf den Beinen oder wieder ganz neu. Er steht jetzt nicht mehr auf der Einbildung, auf dem Fundament der Selbstüberschätzung, sondern er steht jetzt auf dem Fundament der Gnade und er weiß, was er ist, was er wert ist. Ich weiß nicht, was du für eine Persönlichkeit bist. Ich selber komme eher etwas von der anderen Seite her. Ich als junger Mensch, ich war nicht der Musterschüler in dem Sinn, dass ich da gemeint habe, ich bin der Beste und der Gescheiteste. Im Gegenteil, ich war eher der, der das Gefühl hatte, ich bin ziemlich beschränkt und alle anderen sind viel gescheiter. Irgendwie war ich furchtbar auch eingebildet, aber anders. Eingebildet, ich sei nichts wert und ich könne nichts. Ist aber auch eine Einbildung, habe ich dann auch gemerkt. Wenn Gott einen Menschen fähig macht, dann ist er fähig, ob er das selber fühlt oder nicht. Und es ist die genau gleiche Sünde, ob wir uns selber überschätzen und meinen, ich bin's und ich kann's allein, oder ob wir uns völlig unterschätzen und sagen, ja, ich bin halt nichts und ich kann halt nichts und sowieso, das ist genau die gleiche, also die gegenteilige, aber eigentlich gleich schlimme Einbildung. Ja, natürlich habe ich oft gesagt, Jesus, ich bin absolut nicht fähig, eine Gemeinde zu führen. Schon gar in Chur, das war ein ziemlich großer Laden. Ich bin absolut nicht fähig, diese Gemeinde zu führen. Spannend ist, das hat Jesus nie interessiert. Das hat ihn nie beeindruckt. Wenn er findet, das ist okay, dann ist es okay. Und da musste ich meine Negativ-Einbildung opfern. Das war auch ein gewisser Zerbruch. Sagen, und wenn Jesus findet, es ist okay, mit ihm zusammen, dann ist es okay. Wahrscheinlich haben wir hier auch die beiden Extreme. Die Menschen, die sich früher selbst überschätzt haben und die anderen, die sich selber zu schlecht einschätzen. Beides ist nicht von Gott gewollt. Gehen wir wieder zurück zu unserem Text. Paulus hat einen besonderen Auftrag, die nichtjüdischen Völker zu erreichen. Er hat ja bahnbrechende Erkenntnis gehabt. Einschneidende Dinge hat er erkannt. Auch schon Petrus hat vieles erkannt, wegen dem Essen mit den nichtjüdischen Völkern zusammen, dass Gott rein und unrein, dass das anders gilt. Dass jetzt die Gerechtigkeit nicht mehr über das Gesetz kommt, sondern über den Glauben an Jesus, über die Gnade vom neuen Bund. Den hat ja Jesus im Abendmahl schon eigentlich schon erklärt, der neue Bund in meinem Blut. Und wir haben Donnerstag vor einer Woche angeschaut wegen der Beschneidung als Zeichen des Bundes im Alten Testament. Und das war vor allem die Erkenntnis des Paulus. Das lesen wir in den anderen Schriften viel weniger darüber. Da hat Paulus sehr viel gearbeitet. Wie können jetzt die Jesus-Nachfolger, die nicht aus dem jüdischen Tradition kommen, sondern aus dem Heidentum, wie können die genau gleich richtige Nachfolger von Jesus sein? Und wie können diese beiden so unterschiedlichen Gruppen zusammen eine Gemeinde bilden? Das war im ersten Jahrhundert die ganz große Herausforderung. Das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Diese beiden bringt man nicht zusammen. Die haben so unterschiedliche Voraussetzungen. Und da, wo das gelungen ist, war das ein Wunder. Und Paulus hat das so richtig, hat sich aufgeopfert genau für das, damit die Menschen, die Jesus nachfolgen, aber keine jüdische Tradition haben, keine Kenntnis haben vom Alten Testament, dass auch die einen neuen, andersartigen Zugang jetzt zum Heil haben. Für uns ist das selbstverständlich. Aber damals war das absolut revolutionär. Für die meisten Leute aus dem jüdischen Glauben war es undenkbar, zu Gottes Volk gehören, ohne Beschneidung, ohne das alttestamentliche Gesetz einzuhalten. Und Paulus hat da theologisch sehr viel Erkenntnis von Gott bekommen, von Gottes Geist, und hat da viel gearbeitet und in seinen Briefen sehr viel verarbeitet. Eben auch im Römerbrief haben wir ja gesehen. Und er schreibt hier von einer Opfergabe. Im Alten Testament, was ist ein Opfer? Was opfert man? Wie? Zum Beispiel Tiere. Und was für Tiere? Reine Tiere, ja. Es gibt auch noch andere Opfergaben. Was gibt es auch noch? Brot zum Beispiel. Früchte, genau. Die Erstlingsfrucht, und jetzt kommen wir der Sache immer näher. Was geopfert wurde, war die Frucht, die Gott geschenkt hat. Beim Sündopfer war es etwas anders mit dem reinen Tier, aber bei den meisten Opfern war es so, dass Gott Frucht geschenkt hat und dass er gesagt hat, den ersten Teil gebt mir als Opfer in den Tempel, und die Priester konnten von dem leben. Und das war das Opfer. Und wenn Paulus jetzt sagt, die Heidenchristen sind wie ein Opfer Gott dargebracht, dann meint er damit, das ist das Geschenk. Gott hat mir das Geschenk gemacht, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, und ich darf diese Menschen jetzt wie eine Opfergabe Gott bringen. Das ist eben die Meinung. Und jetzt steht, und das gefällt mir auch wieder von der Übersetzung her, dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Christus, in Jesus Christus. Ja, ist denn Stolz nicht Sünde? Was Sünde ist, ist Hochmut. In der Bibel steht, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Stolz ist heikel. Aber Stolz ist noch nicht an sich Sünde, sondern Stolz ist dass diese Einstellung zu etwas ganz Besonderem. Es ist vielleicht ein etwas heikler Begriff, aber in der Genfer Übersetzung haben sie diesen Begriff genommen. Ich darf voller Freude und Stolz auf meinen Dienst für Gott zurückblicken und darüber reden. Das hat seinen Grund einzig in Jesus Christus. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist auch von Paulus. Da geht es eigentlich um das Gleiche. Es ist ja immer die Frage, die Einbildung sagt, das habe ich gemacht, das ist mein Werk. Und die falsche Bescheidenheit sagt, ja, ich habe gar nichts gemacht. Gott hat alles gemacht, er hat alles gemacht. Ich möchte das euch kurz mal an einem Beispiel illustrieren. Ich weiß nicht, wer gestern hier geputzt hat. Wer hat gestern geputzt? Ah, dort winkt einer. Hast du gestern gestaubsaugt? Ja, wir sagen, ich bin am Staubsaugen. Oder Ernst hat gestern hier Staub gesaugt. Es hat schon wieder Staub gegeben. Das gibt's halt, wenn man da mit den Schuhen von draußen kommt. Ja. Okay, also ich habe hier gestaubsaugt, stimmt's? Was würde wohl der Staubsauger sagen, wenn er reden könnte? Der würde sagen, du eingebildeter Esel, ich habe gesaugt. Steht hier, der kann nicht reden, der kann es nicht sagen. Ja, wer hat jetzt Staub gesaugt? Wie? Beide? Der Staubsauger gesaugt hat schon der Staubsauger. Aber wenn ich den nicht angestellt und geführt hätte, hätte der auch nicht Staub gesaugt. Ja, und das ist es. Es braucht eben beide. Es braucht beide. Und das ist eigentlich dieses Geheimnis. Das ist der gesunde Stolz. Wir sind Werkzeuge. Und wir sind wunderbare Werkzeuge. Ich meine, so ein Staubsauger ist heute fast ein Hightech-Ding. So leicht und sehr robust und praktisch und saugt wie verrückt. Ich meine, stellt euch vor, diesen Spannteppich da rausnehmen und ausklopfen, wie in der vorletzten Generation. Unmöglich, unmöglich. Der Staubsauger ist eine wunderbare Erfindung. Heute gibt's ja sogar Roboter-Staubsauger. Die muss man nur noch programmieren und dann gehen sie da selber. Ja, wunderbare Werkzeuge, diese Chechapurla. Und wir sind's auch. Wir sind wunderbare Werkzeuge. Und wir können sehr viel. Aber Frucht bewirken können wir nur, wenn Jesus dieses Werkzeug bedient und in seiner Hand hat. Und das kommt bei Paulus so genial zum Ausdruck. Ja, wir haben Verstand, wir haben Urteilsvermögen, wir haben ein Gespür für Menschen, wir haben einen Sinn, wir haben einen Geist in uns, der überhaupt das Göttliche, Gott wahrnehmen kann, dass wir überhaupt da in eine Beziehung treten können. Wir können reden, wir können kommunizieren, verbal und nonverbal. Wir sind mit Kraft ausgestattet. Das ist alles so wunderbar. Das ist eben kein eingebildeter Hochmut. Ich möchte einfach noch lesen, was Paulus hier schreibt. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Christus durch mich. Kommt immer so beides nebeneinander. Aber es kommt beides. Es ist nicht falsche Bescheidenheit, es ist nicht Überheblichkeit, sondern es steht beides da. Ja, Paulus hat gewirkt, er hat gelitten, er hat Tränen vergossen, er hat geschwitzt, manchmal vor Angst und manchmal vor Arbeit und vor Hitze. Aber Gott hat Frucht geschenkt, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Hier haben wir es wieder. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Paulus sagt nicht, ja, ich habe gar nichts gesagt. Gott hat gesagt. Stimmt nicht. Paulus hat geredet. Aber Gott hat dadurch gewirkt. Und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in den ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Auch hier wieder, wir sehen, ja, es ist wahr, Gott hat ungewöhnliche Dinge getan. Gerade in Ephesus lesen wir, was da alles passiert ist. Diese Zeichen, die Gott getan hat, die die Menschen wirklich manchmal sehr erschüttert haben und geöffnet haben für den Glauben. Und dann diese vollmächtige Predigt. Beides. Paulus ist gegangen, Gott hat das geschenkt. Und er sagt das auch, ich würde es nicht wagen, wenn das nicht alles sichtbar wäre. Wenn ich Christus das bestätigt hätte. Und es ist ja so, wenn wir die Missionsreisen des Paulus anschauen, es ist wirklich so. Auch die Leute konnten das bezeugen. Paulus hat ja viele Leute gekannt in Rom. Wir sehen es dann, wenn wir noch zu den Grüßen kommen. Kommen wir dann noch. Ich habe noch nie über die Grußliste gepredigt. Das ist die Premiere dann. Er hat viele Leute gekannt und die konnten das prüfen, die konnten das bestätigen, dass da wirklich einiges passiert ist. Und er war ja wirklich ein großes Werkzeug. Und ganz speziell nämlich, da schreibt er am Schluss, dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Eine Aussage vom Prophet Jesaja 52, 15. Paulus, er hatte da eine besondere Berufung. Jeder, das wissen wir. Mindestens theoretisch. Jeder von uns ist ein Missionar. Stimmt's? Ja. Jeder von uns ist ein Missionar. Was heißt Missionar? Beauftragter. Nichts anderes. Das englische Wort für Mission heißt einfach Auftrag. Eine Mission ist ein Auftrag. Jeder von uns, jede von uns hat einen Auftrag. Dort, wo wir sind. Paulus, als er Jesus kennengelernt hatte in Damaskus, hat er sofort angefangen zu predigen und zu evangelisieren. So krass, er hat die Juden dann so richtig in die Enge getrieben, bewiesen, dass Jesus der Christus ist, dass sie ihn verfolgt haben. Sie mussten ihn dann in einem Korb die Stadtmauer herunterlassen und er flüchtete dann, kam dann nach Jerusalem. Dort war es ähnlich. Er hat dort auch wieder in seinem unheimlichen Eifer hat er gewirkt, so stark, dass es Probleme gab und die Brüder, zuerst hat ihn Barnabas überhaupt eingeladen. Die hatten ja alle Angst vor Paulus, vor Saulus. Und Barnabas hat ihn eingeladen nach Jerusalem und er wurde dann bekannt gemacht mit den Aposteln und hat dann mitgeholfen eine Zeit lang, aber dann haben sie ihn ins Ausland, in seine Heimat begleitet. Und Paulus war dann eine Zeit lang, offenbar eine rechte Zeit, in Tarsus. Was er dort gemacht hat, steht gar nichts in der Apostelgeschichte. Das ist nicht beschrieben. Wir wissen auch nirgends, dass etwas beschrieben wird von einer Gemeinde in Tarsus, die da gegründet wurde. Wir wissen es nicht. Paulus hatte da sicher irgendwie seinen Auftrag. Aber was er machte, keine Ahnung. Und dann kam die Geschichte mit Antiochia. Dort gingen nach der ersten Verfolgungswelle in Jerusalem, gingen Leute zurück nach Antiochia und dort kamen dann Menschen zum Glauben. Menschen, die nicht aus dem jüdischen Hintergrund waren. Und die Gemeinde in Jerusalem schickte dann Barnabas dorthin, einen sehr bewährten Mann, das war der schon Paulus in Jerusalem den Aposteln vorstellte. Dieser Barnabas ging nach Antiochia, sammelte diese neuen, jungen Christen, ermutigte sie, an Jesus zu bleiben und er merkte, jetzt brauche ich einen guten Lehrer. Und dann hatte er den Impuls, nach Tarsus zu gehen und Saulus zu holen, spätere Paulus. Hat ihn dann in diese Gemeinde gebracht. Und Paulus hat dort seine Mission erfüllt. Er hat dort gelehrt. Es steht, es waren Propheten und Lehrer. Und Propheten sind im Grunde genommen Prediger. Propheten sind nicht die, die immer in die Zukunft schauen, sondern die meisten Prophetien in der Bibel sind in die Gegenwart der Menschen. Ein Prophet ist ein Mensch, der in die Lebenssituation des Menschen hinein redet. Jede Predigt müsste eigentlich ein prophetisches Element haben, jedenfalls für die Zuhörer, auch wenn ich nicht so auftrete. Ich bin nicht der Prophet, der so auftritt und sagt, Gott hat gesagt und da sitzt jemand drin, der. Aber ich erlebe immer wieder, dass auch wenn ich ganz normal die Bibel auslege, dass Menschen kommen und sagen, das hat mich besonders berührt, das war besonders für mich. Und das ist das prophetische Moment. Und wieso? Das müsste eigentlich in jeder Predigt sein. Aber ich kann es nicht machen. Muss auch nicht. Das macht er. Propheten und Lehrer. Und Lehrer sind die, die sehr systematisch das Wort Gottes lehren können. Genau. Und der hat da gedient. Ich glaube, ungefähr ein Jahr steht dort, hat der Paulus einfach als Prophet und Lehrer gedient. Und dann im Kapitel 13 in der Apostelgeschichte lesen wir, sie haben gebetet und plötzlich redet da der Heilige Geist auf besondere Weise und sagt, sondert mir Paulus und Barnabas aus, oder Saulus und Barnabas, ich habe einen besonderen Dienst für sie. Und dann beten sie, fasten, legen ihnen die Hände auf und dann senden sie diese beiden aus. Und erst jetzt wird Paulus zum klassischen Missionar. Und jetzt geht er mit Barnabas auf die Reise und jetzt erwacht wieder der Evangelist. In Antiochia steht nicht, dass er Evangelist war, sondern er war Prophet und Lehrer. Und erst jetzt, wo er in dieser speziellen Mission ausgesendet ist, jetzt erwacht der Evangelist. Jetzt predigt er in ganz besonderer Weise das Evangelium und er sagt, ich bin dorthin gegangen, wo noch keiner war. Er hat nicht einfach dort weitergemacht, angeknüpft, sondern er war wirklich ein besonderes Werkzeug, ein besonderer Pionier. Und das gibt's eben. Das ist auch gut. Menschen, die ihre Mission in einer anderen Kultur als Pioniere leben, auch für die sollten wir beten, weil das ein ganz besonderes, ein besonderer Auftrag ist. Wenn es der Auftrag von Gott ist und nicht nur Abenteuer, aber ich denke, heute werden die Leute gut genug geprüft in den Missionsgesellschaften, dass nicht einfach Abenteurer dorthin gehen, sondern Menschen, die einen Ruf, eine Berufung haben. Ja, und dann erwacht der Kämpfer wieder. Es sieht so aus, dass er in Antiochia eher eben der Lehrer, der Prophet war. Und dann, wenn wir dann lesen, auf der Reise, in der Apostelgeschichte, da wurde der Evangelist und der Kämpfer auch wieder wach. Da hat Gott wieder etwas in ihm geweckt. Er hat einige Zeit, hat das geschlummert. Und das ist manchmal auch gut, wenn gewisse Charakterzüge oder Eigenschaften auch mal etwas schlummern und dann später wieder zu neuem Leben erwachen können. Und nun kämpft er. Und das ist so wunderbar, dass er das bewirkt hat. Und wir werden am Donnerstag im Bibelgespräch werden wir einmal genauer anschauen, was ist eigentlich der Dienst des Paulus? Wo war er? Was hat er alles gewirkt? Wir werden dann noch sehen im Römerbrief, dass er noch im Sinn hatte, nach Spanien zu gehen. Auch das ist eine offene Frage. Er hatte noch große Ziele, große Pläne. Also am Donnerstag werden wir über der Karte vom Mittelmeerraum brüten und den Dienst des Paulus etwas genauer anschauen. Aber soweit für heute. Und ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns wunderbar geschaffen, dass du uns erlöst und mit deinem Geist ausgerüstet hast und dass wir Werkzeuge sein dürfen in deiner Hand. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, da wo wir vielleicht selber uns einbilden, dass wir es können. Zerbrich du die Einbildung, dass wir immer mehr merken, dass du es bist. Und da, wo wir uns einbilden, wir können gar nichts und wo wir uns gar nichts getrauen, weil wir uns nicht zutrauen, da zerbrich du diesen Komplex und hilf uns auszubrechen an deiner Hand, um mit dir Großes zu wagen. Danke, dass wir mit dir zusammen Großes bewirken können. Nur mit dir, aber mit dir ist es möglich. Amen.